Heute bei «Apropos Überleben».
Überleben bedeutet für mich, eine Chance zu bekommen, trotz allem, was passiert ist, weiterzuleben, Zeit zu denken, zu fühlen und auch Glück zu haben.
Das ist der dritte Teil von unserer «Apropos Sommerserie» über Menschen, die einen Schicksalsschlag erlebt haben und wie es nachher mit ihnen weit gegangen ist.
Ich bin Katrin Hedinger-Schmitz. Ich werde jetzt 66 im August. Ich bin offiziell im Ruhestand, arbeite aber noch ganz wenig. Vor über 30 Jahren, gut über 30 Jahren, bin ich auf dem Jungfraujoch in einem Schneeloch einbetoniert gewesen.
Katrin Hedinger ist in einem Schneeloch gesessen, wo sie eingestürzt ist und hat überlebt. Heute kann sie davon erzählen, was man denkt und fühlt, wenn man nur noch wenige Minuten zu leben hat.
Vor dem Ereignis bin ich eine junge, fitte, agile Frau gewesen, die die Berge geliebt hat, Bewegung, Spannung und auch das Zusammensein mit anderen Gleichgesinnten. Unmittelbar nach dem Ereignis bin ich desorientiert, schockiert, erschüttert gewesen und fix und fertig. Und auch wütend auf mich selber, weil ich nicht auf meine eigene Stimme gehört habe. Wenn ich heute auf das zurückschaue, bin ich sehr weit weg von all dem. Ich bin weit weg von der Leistung und will es leisten. Ich bin weit davon weg, jemandem zu vertrauen, den ich nicht kenne. Ich bin weit weg davon, nicht mehr auf meine innere Stimme zu hören. Und ich bin auch viel älter und weniger stark.
Die Geschichte von der Katrin Hedinger aufgeschrieben hat Dalis Britschki. Sie ist jetzt Gast bei «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Spanner» und der «Basler Zeitung». Ich heiße Philipp Loser. Hallo Alice.
Hallo Philipp.
Alice, die Geschichte fängt an und hört auf in den Bergen. Die Katrin Hedinger, deine Protagonistin, ist schon als Kind viel in den Bergen unterwegs. Mit wem?
Genau, es ist eigentlich schon seit sie denken kann in den Bergen unterwegs. Die Berge sind so ein bisschen etwas wie so gute Freunde von ihrer Familie. Ihre erste Erinnerung ist zum Beispiel, sind die Hände von ihrem Vater. Das finde ich noch schön in den Bergen, wie die geschmückt haben. Nach Sonne und Salz. Nicht nach Sonnencreme, haben sie gesagt, sondern nach Sonne. Und genau, sie ist mit ihrer Familie, also Mutter, Vater und der jüngeren Schwester in den Bergen unterwegs. Die sind eigentlich, ja, man kann sagen, fast immer in den Bergen, wenn sie frei haben. Zu allen Jahreszeiten. Sie besteigen wirklich auch Gipfel, also es sind nicht nur so normale Wanderungen. Ja.
Wie und wo wächst sie auf?
An verschiedenen Orten in der Schweiz, aber sie haben zum Beispiel damals noch ein Familienhaus im Engadin, also so ein Engadinerhaus, dort gehen sie viel an. Dann im Winter sind sie viel in den Wattländer Alpen unterwegs, fahren dort auch viel von der Piste ab, wenn sie Skifahren. Sie haben gesagt, der Vater immer voraus, die zwei Mädchen in der Mitte, hinten die Mutter, um sie auffangen dann wieder. Ja.
Und sie ehren Katrin Berg schon immer wichtig oder ist es ihr wichtig, mit der Familie unterwegs zu sein?
Ich glaube beides, aber auch sicher Berge und Natur.
Ich habe mich einfach immer total gerne bewegt. Und ich war immer irrsinnig gerne draussen. Ich war so ein Draussensein-Kind. Ja. Einfach alles, irgendwie klettern auf Bäume oder... Aber ich habe es auch so, ich habe Erinnerungen, ich habe es auch so schön gefunden, weißt, in den Bergen. Ich habe es richtig schön gefunden, die Felsen, und dann hat es wieder Lärchen weiter unten, und dann hat es keine Bäume mehr, und dann hat mein Vater erklärt, dass jetzt da Baumgrenze ist, und weiter oben.
Und es ist vor allem so, dass ihrem Vater die Natur mega wichtig ist, und er lernt auch seine Kinder so ein bisschen mit der Natur umgehen. Also er kennt irgendwie alle Felsformationen mit Namen, er kennt sich mit Morphologie aus. Er war ein Arzt und sie sagt, dass er eigentlich lieber Geologe geworden wäre. Also zum Teil, das hat er manchmal gesagt. Und ihre Mutter war auch Ärztin, aber auch sie kennt alle Namen von Vögeln und Pflanzen auswendig. Und ja, das ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen ihre Welt.
Was wird denn Katrin Hedinger selber?
Sie wird vieles. Also sie war so ein bisschen eine Abenteurerin, früher als junge Frau. Es war noch lustig, sie hat, ist zum Beispiel auch mal an einer Liebe auf Neuseeland gefolgt. Also ist sie mega viel rumgereist und hat dann dort Avocados angebaut und Kiwis und so. Also sie macht wirklich viel im Leben. Und die Ausbildung zur Pflegerin. Und irgendwann in ihrem Leben leitet sie zum Beispiel auch den Onkologiedienst von der Krebsliga. Dort fährt sie eigentlich im Kanton Zürich rum mit einer Kollegin. Sie macht das zweite. Und ja, kümmert sich sozusagen um Leute mit Krebs bei ihnen daheim. Und sie begleitet auch ganz viele Leute in den Tod.
Bleiben Berge wichtig, auch wo sie schon erwachsen ist?
Also eigentlich weiterhin in jeder freien Sekunde geht sie in Berge. Es hilft ihr auch, weil sie oft auch im Leben sich ein bisschen verloren fühlt, sich fragt, was soll ich jetzt machen. Sie hat mir erzählt zum Beispiel, dass viele Freunde dann irgendwann Familie gegründet haben, irgendwie ein Häuschen gekauft oder so, und sie ist immer noch wild unterwegs gewesen. Sie hat gedacht, dass das konventionelle Leben nicht so zu ihr passt, und immer dann sind so die Berge wichtig für sie.
Und in dieser Zeit bin ich schon sehr viel bergsteigen. Jedes Wochenende bin ich weg.
Ah, wirklich?
Mhm. Irgendwie war das meine Rettung. Ich habe mich so nicht zurechtgefühlt.
Mit uns langsam ihrem Erlebnis nähern, also dem Grund, warum wir miteinander reden. Das hat stattgefunden Mitte der 90er Jahre. Wie alt war sie da? Dass man ein bisschen eine Ahnung hat.
Es war 34. Genau.
Und es geht um ein Experiment dort.
Genau, es geht um ein Experiment. Und vielleicht auch noch wichtig ist eben, sie hat zu dieser Zeit, wo sie angefragt wurde für das Experiment, erzähle ich nachher gerade, aber hat sie auch gerade so ein bisschen eine schwere Zeit, weil dort geht auch eine grosse Liebe zu Ende, und zwar zu einem Extrembergsteiger. Und sie ist aber noch nicht ganz beendet. Sie hat gesagt, sie sind immer noch so ein bisschen verhangen gewesen. Und das heisst, sie geht weiterhin jetzt wieder Berge, macht den Sport, das, weil es ihr gut tut. Und sie hat auch gesagt, damals hat sie das noch so fasziniert, die Typen, die so extreme Sachen in der Natur machen und so. Sie hat gesagt, sie hat es vielleicht auch ein bisschen idealisiert. Und dann ist eben das Experiment gekommen, die Anfrage für ein Höhenexperiment, wo Wissenschaftler herausfinden wollten, ob man die Atemmuskulatur trainieren kann für die Höhenkrankheit oder gegen die Höhenkrankheit. Es hat dann eine Testgruppe gegeben, die irgendwie müssen trainieren daheim mit so einem Sack, also nicht mehr in so einen Sack blasen, um die Lungenfunktion trainieren. Und die Kontrollgruppe, die das nicht gemacht hat. Und dann haben die ein paar Mal zusammen die Jungfrau bestiegen und geschaut, was sind die Unterschiede. Und Katrin, wir sind per Du, hat dann dort mitgemacht, in der Testgruppe. Also sind einfach mit diesen Wissenschaftlern und dem Team die Jungfrau bestiegen.
Das hat sie zweimal gemacht. Beim ersten Mal ist alles gut gegangen, glaube ich, oder?
Genau. Einmal im Sommer, nachher haben eben die anderen ihre Säcke geblasen und dann nochmal im Herbst.
Und jetzt sind wir in diesem zweiten Experiment im Herbst. Die Gruppe ist auf dem Jungfraujoch und draussen ist ein Schneesturm. Was macht denn die Gruppe?
Auf dem Jungfraujoch ist eben die Forschungsstation, die gibt es heute noch. 3500 Meter über dem Meer, und anscheinend, ich kann es selber nie erfahren, aber wenn man so in der Höhe ist und nichts läuft, ist es anscheinend nicht so cool, weil eben da ist Kopfweh irgendwie und ja, wegen der Höhe. Und die Gruppe setzt dort fest, draussen wird ein Schneesturm, und der Studienleiter schlägt vor, dass man doch draussen für die, die wollen, etwas anreissen können. Und zwar ein Igloo bauen und ein Schneeloch. Und ein Schneeloch, ich habe das zum Beispiel nicht gekannt, das ist nicht wirklich ein Loch, sondern das ist wie so eine Schneehöhle, wo man so gegen den Hang grabt, also horizontal, nicht vertikal, wie ich gedacht hätte, sondern es hat so einen horizontal so einen Gang, wo man irgendwie so möglichst klein muss bauen, also muss auf allen Vieren reinkriechen, und hinten hat es dann ein grosses Zimmer sozusagen hangwärts, und dort könnte man bivakieren im Notfall, wenn man jetzt irgendwie draussen stecken bleiben auf einer Skitour.
Wie gross ist denn so ein Schneeloch? Haben wir dort Aber du sagst, man kann bivakieren, kann man den stehen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also in dem Fall war es so, dass es eben so einen kleinen Gang hatte, wo man auf allen Vieren reinkriechen musste. Und sich nachher aber dann so ein riesiges Zimmer auftut. Oder auf jeden Fall so gross, dass man darin stehen kann. Und dort innen haben sie dann zwei Schneebänke gebaut. Also zwei Bänke aus Schnee. Eine Bank steht am Hang und der andere vis-à-vis Richtung Tal. Das macht nachher einen Unterschied, wo dann das Unglück passiert. Genau.
Die Gruppe baut ein Iglu und ein Schneeloch. Wo macht Katrin Hedinger mit?
Katrin macht beim Iglu mit, und zwar, weil sie ein bisschen Platzangst hat. Sie sagt, wie Löcher sind nicht ihr Ding und Höhlen.
Und dann geht sie aber trotzdem in das Schneeloch auch noch rein.
Genau, wo dann beide Gruppen fertig sind, sind etwa 5 Leute insgesamt, will dann der Studienleiter sie so ein bisschen überzeugen, in das Schneeloch hineinzukommen. Also so erzählt sie es. Und sie sagt, nein, schon gut, hab's nicht so damit. Und er findet, doch, komm, es ist mega gemütlich drin, musst schauen. Und ich glaube, die Situation kennen ja alle, wo man dann nicht auf sein Bauchgefühl hört. und denkt, ja, ich will das nicht schwierig tun, gehe ich halt schnell rein. Und das macht sie dann.
Ich weiss noch, der Röni gesagt hat, komm, sitz ab. Und ich habe gesagt, nein, ich will wieder raus. Und dann ich habe immer mit mir gerungen. Ich habe immer gefunden, eigentlich wollte ich aus dem Loch raus und zwar sofort. Mhm. Aber ich habe dann gedacht, tu jetzt nicht so sissi.
Was passiert dann?
Die anderen vier Leute, also ungefähr vier, ich kann mich noch ganz erinnern, sind auch in diesem Raum und überzeugen sie aber, sitz doch kurz ab. Und eben dort sitzen sie auf zwei Bänkchen. Und dann setzt sie sich auf das Bänkchen, das näher am Berg ist, neben Frau. Die kennen sich übrigens alle nicht so gut. Das ist wirklich so eine zusammengewürfelte Gruppe. Und in dem Moment, wo sie absitzt, sagt sie, also wirklich bei dem Moment, kracht einfach die Schneehöhle über ihnen zusammen.
Kann sie sich noch bewegen? Ist das ein lockerer Schnee?
Nein, das ist ganz, also sie sagt, es ist wie einbetoniert.
Das glaubst du erst, wenn du es erlebt hast, du kannst nichts bewegen. Nichts.
Aber du wirst auch nicht zusammendrücken? Also?
Doch, du bist total zusammendrückt.
Okay.
Du bist zusammendrückt, du bist komprimiert, der Schnee ist überall, es ist kalt, es drückt dich zusammen. Und ich hatte die Arme so gehabt und ich habe dann probiert so...
Also sie sitzt immer noch auf dieser Bank. Die Bank ist einfach nicht mehr da, sozusagen, weil alles ist Schnee. Und sie hat anscheinend gerade so im Reflex die Hände vor das Gesicht genommen. Also ich kann sie nicht mehr daran erinnern, aber die Hände sind so ein bisschen vor dem Gesicht. Sie ist so ganz geduckt, sitzt sie dort, weil der Schnee mega auf ihr lastet. Sie sagt, sie ist wie komprimiert. Ich stelle mir vor, wie so eine, wenn man Kleider zusammen saugt, so in so einem Sack, wenn man in die Ferien fährt. Es drückt überall, es ist mega kalt. Und sie kann sich, sie sagt, keinen Zentimeter bewegen. Sie versucht so ein bisschen mit der rechten Hand, glaube ich, kann sie so die Finger so ein bisschen. Dann kommt ihr gerade Schnee ins Gesicht. Also es bringt absolut nichts. Und sie sagt, der Schnee ist einfach Millimeter oder so vor ihren Augen. Sie sieht nichts, nicht mal weiss. Ich habe sie gefragt, wenn sie so mit den Augäpfeln so raufschaut, ein bisschen blau, weil draussen ist es noch hell. Ja, das ist die Situation.
Das heisst, von Anfang an ist echt schnell klar, das ist recht aussichtslos.
Ja, also sie sagt, der erste Gedanke, den sie hatte, ist eigentlich, shit, ich muss jetzt da raus. Und dann probiert sie eben ein bisschen und merkt, es geht nicht. Und aber dann realisiert sie eigentlich, es ist aussichtslos. Und es ist auch noch wichtig zu wissen, die Frau neben ihr, die ist irgendwie nur so einen halben Meter von ihr weg gesessen. Die ist wie weg. Alle sind weg.
Hast du etwas gesagt oder so?
Nicht. Du siehst nicht, du bist allein in dem Schnee.
Aber hast du zuerst probiert, irgendwie so?
Nein.
Sie hat gelernt, dass so nach ein paar Minuten schon vorbei ist, also Unterkühlung, nachher keine Luft mehr und so weiter. Dann akzeptiert sie die Situation.
Du bist wie einbetoniert.
Du hast nicht können täubeln oder
irgendetwas? Nein, unmöglich, unmöglich. Nicht rufen, nicht täubeln.
Brüllen?
Keine Sekunde. Ich habe nicht brüllen. Da bin ich sicher. Keine Sekunde. Ich habe keine Sekunde daran gedacht, dass ich irgendwie da rauskomme. Ich habe wirklich gemerkt, das einzige Gedanke ist, die sind alle auch da drin. Und da oben ist jetzt dann die Nacht. Um 6 Uhr und jetzt muss es etwa halb 6 Uhr sein. Wir sind vielleicht um 5 Uhr raus, 4 Uhr raus. Und sie finden uns nicht.
Sie ist nicht panisch in diesem Fall?
Nein, sie ist gar nicht panisch. Also, so der Ryan erzählt, wo sie dann realisiert, okay, das ist jetzt so, lässt sie Wasser, also dann bisselt sie. In Schnee nicht extra sagt, sie ist einfach so, wahrscheinlich irgendwie so eine Reaktion vom Unterbewusstsein, der Schock oder so. Und das war so ganz komisch gewesen, weil dann wie so die Wärme aus ihrem Gewicht ist. Sie hat wie so gedacht, okay, jetzt geht die Wärme in die Kälte rein, das Leben geht aus mir raus, das ist es jetzt gewesen. Und dann denkt sie verschiedene Sachen ab dem Moment.
Und ich habe wirklich gedacht, das ist jetzt, das ist das Ende. Aber mein Gefühl war, sau blöd. Ist jetzt das sau blöd? Jetzt stirbe ich da in dem blöden Ding, noch vor meiner Mutter. Meine Mutter war schon krank. In dem blöden Schneeloch, wo ich da rein will.
Sie denkt auch daran, dass, wie das echt ist, wenn der Vater und Schwester und die Mutter sie dann finden in dem Schnee, dass das sicher grässlich ist und so. Dann denkt sie an Extrembergsteiger, an ihre Liebe. Und zwar denkt sie, dass das jetzt vielleicht halt so muss sein. Oder die einzige Chance ist, dass sie sich ganz trennt, wenn sie jetzt stirbt. Und was sie das mir erzählt hat, in ihrem Garten in Zürich, hat sie dann natürlich müssen lachen, weil es auch so ein absurder Gedanke ist. Aber den hat man dann offenbar doch noch, wenn man irgendwie denkt, dass es jetzt zu Ende geht. Und sie denkt auch, nein, jetzt merkt er auch noch oder erfahrt er auch noch, dass ich so gestorben bin. So banal in einem Schneeloch. Genau. Und sie denkt nicht an die Zukunft. Das hat mich irgendwie noch Wunder genommen. Also was sie jetzt alles nicht mehr erleben wird. Gar nicht. Sie hat kein Selbstmitleid. Sie denkt nicht, warum ich. Sie hat eben keine Panik. Sie ist nicht verzweifelt. Sie hat gesagt, sie sei einfach brutal rational gsi. Sie hat gedacht, eben, ich stirbe jetzt einfach in diesem banalen Schneeloch. Es passiert nichts. Sie sieht kein Licht irgendwie am Ende von einem Tunnel. Sie hört keinen Klang, wie sie sich das vielleicht vorgestellt hat. Weil eben, sie hat ja in diesem Onkologiedienst geschafft, lang. Und sie hat viele Leute in den Tod begleitet. Und die haben ihr zum Teil dann auch so Nahtoderlebnisse erzählt. Sie hat sich auch mit dem Tod auseinandergesetzt. Es ist einfach nichts und sie ist dort unten.
Sie wirklich ein bisschen enttäuscht fast.
Ja, ich glaube, sie ist vielleicht ein bisschen ja, enttäuscht, weiß ich nicht, aber ja, ernüchtert, könnte man so sagen. Ja.
Dabei ist sie vor allem extrem reflektiert, kann man glaube im Nachhinein sagen, oder nicht?
Ja, doch, ich denke, sehr reflektiert und vielleicht auch, ich hätte mir vorgestellt, dass man dann, oder wenn ich das wäre, dass ich dann eben versucht zu täubeln oder zu schreien oder irgendwie noch so einen Kampf. Aber den hat es nicht gegeben bei ihr. Und ich finde das irgendwie mega interessant, dass man vielleicht einfach, wenn man wie weiss, es geht nicht mehr anders, dass man das dann vielleicht wie einfach akzeptiert. Also weil sie hat keine Sekunde daran gedacht, dass sie jetzt noch gerettet werden könnte. Weil ihr war klar, wir sind alle verschüttet, wir sind tot.
Und sie war nicht mal traurig?
Nein. Aber was es doch auch an Emotionen gegeben hat, ist die Einsamkeit. Also das ist auch noch eindrücklich. Sie hat gesagt, sie sei noch nie vorher in ihrem Leben so einsam gewesen wie dort drin.
Irrsinnig einsam. Also der Moment dort war einfach irrsinnig einsam. Mhm. Ganz allein in dem Schnee.
Sie hat gesagt, sie hat Einsamkeit kennt in ihrem Leben immer wieder. Aber vor allem in Beziehungen oder unter Leuten. Und dort war sie einfach so einsam und allein gewesen und hat so auch über die Einsamkeit von Menschen nachgedacht, wie wir alle so einzeln sind. Mhm. Und sie hat gesagt, dass sie einfach so reduziert war auf etwas, was einfach nichts machen kann. Nur denken, das war einfach grausam gewesen.
Still, kalt, endgültig.
Endgültig.
Grauenhaft.
Wie lange geht das, der Moment?
Das weiß sie gar nicht ganz genau, aber es müssen irgendwie so 4-5 Minuten gewesen sein. Also nicht lang.
Was passiert denn?
Sie wird ohnmächtig.
Und dann weiß sie auch nicht, wie lange mehr?
Nein. Sie weiß, dass es nicht lang gewesen sein, weil sie lebt noch und sie hat keine Schäden davon getragen.
Warum lebt sie noch alles?
Weil der Studienleiter sie ausbuddelt. Also das Erste, sie sagt wirklich, das Erste, was sie sich erinnern kann, ist, dass sie in sein Gesicht schaut. Und dem seine Augen sind einfach so angsterfüllt. Und sie hört das Geräusch von der Schaufel im Schnee, das wir alle auch kennen. Das ist so, so kommt sie wieder zurück ins Leben.
Und das ist etwas, was ich nie vergesse. Also ich, der hat geschaufelt und dem sein Gesicht und seine Augen. Weißt du, ich so aus dem Loch und er oben dran, das vergesse ich nie. Die Panik, die blanke Angst in seinen Augen.
Weil er hat natürlich auch gewisse
Verantwortung gehabt. Also wirklich die blanke Angst, das weiß ich noch.
Der Studienleiter selber war gar nicht im Loch.
Es ist nachher später herausgekommen, dass er gestanden ist und dass er eben auf dem Bänkchen gesessen ist, wo mehr zum Tal hingeht. Und dort ist der Schnee weniger tief. Das heisst, er war anscheinend irgendwie mit dem Oberkörper draußen und ist dann in einem Karacho, hat seine Schaufel gepackt, hat alle ausgegraben. Zuerst natürlich auch die, die dort waren. Und nachher sie und die Frau hinten, die am meisten am tiefsten unten gewesen sind. Und also der hat ja gewusst, er ist verantwortlich als Studienleiter. Und der hat wahrscheinlich wirklich den Schreck von seinem Leben gehabt. Ja.
Haben sie nachher über das geschwätzt?
Nein, sie haben nachher nie wirklich über das geschwätzt. Also die Frau, die neben ihr gesessen ist, hat auch natürlich ein mega schlimmes Erlebnis gehabt. Die hat nachher auf dem Zurückweg die ganze Zeit geschwätzt. Und Katrin hat eher es für sich sein wollen. Der Studienleiter hat nichts gesagt. Sie sind dann zurück in die Forschungsstation. Was auch noch witzig ist, durch so einen Tunnel hat es dort auf dem Jungfraujoch, der so mit Neonröhren beleuchtet ist. Und sie hat dann dort rein so gedacht, ja toll, jetzt da ist das Licht und der Tunnel, vorher war nichts und so. Also das hat sie dann auch noch gedacht. Und ist ein bisschen genervt gewesen, wie die Frau redet, also die verschiedenen Bedürfnisse, wie man dann mit dem umgeht. Die Frau ist dann abgereist direkt. Sie ist noch geblieben. Sie ist am nächsten Tag auf die Jungfrau rauf, um das Experiment abschliessen. Die Gruppe hat nicht mehr gross darüber reflektiert. Dann ist sie abgereist und heim und hat all die Leute nie mehr gesehen.
Was hat das Erlebnis mit ihr gemacht?
Was es gemacht hat, ist, dass sie so ein bisschen die Faszination für die Extremtypen oder Extrembergsteiger-Typen verloren hat. Also sie hat gesagt, die Leistung und so findet sie immer noch mega spannend, aber so ein bisschen das, ja, die Glorifizierung, das ist so ein bisschen fertig gewesen nachher. Und wichtig für ihr Leben ist vor allem auch, dass sie nach dem Ereignis immer auf ihr Bauchgefühl gehört hat, hat sie gesagt. Also wirklich, dass sie nie mehr über etwas zu lieb da hat, nur aus Anstand. Sie würde jetzt also nie mehr in so ein Loch hineinkriechen. Und sonst ist ihr Leben nachher ganz normal weitergegangen. Und sie sagt auch, es ist jetzt nicht irgendwie ein zweites Leben, das sie nachher gehabt hat oder so, aber sie kann sich einfach noch ganz, ganz genau an die Minute erinnern im Schnee.
Hat sie die Beziehung zu den Bergen verändert?
Sie geht heute nicht mehr beim Schneesturm in die Berge. Also das hat sich so ein bisschen verändert. Aber das war auch nicht direkt gerade dann gewesen, sondern so ein bisschen mit der Zeit gekommen. Also sie ist weiterhin immer in Bergen, sie hat weiterhin Schneetouren gemacht. Ja, das gehört wie zu ihr, das hat sie nie aufgegeben. Und auch bis heute nicht. Jetzt ist sie gerade in den Bergen übrigens, jetzt in dem Moment. Und ja.
Du hast mir gesagt, dass sie dir die Geschichte mal bei einem Kaffee so beiläufig erzählt hat und dass dir die Geschichte nie aus dem Kopf gegangen ist. Warum eigentlich?
Also ich glaube, zwei Gründe. Das erste ist, immer, wenn ich irgendwie von einer Katastrophe lese in den Medien, wo jemand gestorben ist, frage ich mich, was die Angehörigen echt denken. Also, ob die sich echt fragen, wie jetzt die letzten Minuten gewesen sind und so. Und ich denke, wieso, wenn das jetzt meine Schwestern wären, wo denen das passiert ist oder so, würde ich mich das wahrscheinlich das ganze Leben lang fragen. Und ich finde es einfach so spannend, dass sie das wie kann erzählen kann, weil es hat wirklich aufgehört für sie, ja, mit dieser Ohnmacht nachher. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, sie kann einfach mega gut erzählen und so richtig detailliert und in Bilder auch und so ohne Scheu. Ja, da, darum ist mir das geblieben.
Du hast gesagt, ihr Leben ist nachher total normal weitergegangen. Wie denn genau?
Also sie hat nachher etwa ein Jahr später ihren Mann kennengelernt, mit dem sie immer noch zusammen ist.
Kein Bergsteiger?
Kein Bergsteiger, aber sie gehen zusammen in die Berge, aber kein Extrembergsteiger. Sie hat zwei Söhne bekommen, sie ist auch mit denen in die Berge. Sie ist dann irgendwann ins Familienhaus in Zürich, am Zürichberg eingezogen. Sie hat weiterhin ihr Leben geführt, gereist, gelesen, ihren Garten pflegt. Sie ist weiterhin auch ab und zu einsam gewesen, aber sie sagt nie mehr so einsam wie dort im Schnee. Und jetzt ist sie 66. Sie hat langsam ein Probleme. Sie kann nicht mehr alles in den Bergen machen. Aber irgendwie finde ich es auch noch, als sie das erzählt hat, habe ich so gedacht, das ist wie ein Privileg, dass man Knieprobleme bekommt und dass man älter wird, weil es könnte jederzeit vorbei sein.
Schon verrückt, wie das Leben manchmal einfach ein Zufall ist.
Ja, und ich habe dann auch gedacht, es ist eben auch ein Zufall, wenn es nicht gut geht. Also, dass es vielleicht nicht immer mit ganz so viel Zauber oder so, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern eben, es ist einfach ein banaler Zufall, vielleicht, ob man lebt oder stirbt.
Danke, Alice.
Danke dir.
Die Geschichte von Alice Britschke über Katrin Hedingen würde ich sehr gerne verlinken. Das heisst, sie ist die dritte Folge zu unserer Überlebensserie über Menschen, die einen Schicksalsschlag erlebt haben und den überlebt haben. Ich habe geschwätzt mit der Alice Britschke. Die Folge von Apropos hat Jackie Wechsler produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns am Montag wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao zusammen.